es kann nicht verarbeitet werden, wenn man nicht weiß, was eigentlich passiert ist.
Er kann ja jeden Tag neben mir sein und sozusagen so hinterrum lacht. So, ha, ich war derjenige, aber du weißt es bis heute noch nicht.
Und hier ist überhaupt keine Klarheit gegeben, nicht für 1%.
Natürlich hinterlässt ein mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich sagen.
Wir wollen natürlich wissen, wer war das.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. Mein Name ist Jens Jarisch, ich bin der Redakteur dieser Podcast-Reihe und dies hier ist unsere letzte Folge. Und bei mir im Studio ist wie immer Philipp Meinhold, der diese Serie recherchiert und erzählt.
Hallo.
Du wirst dich in dieser Folge nochmal ausführlich mit dem Fall des Briten Luke H. beschäftigen, der ebenfalls in Neukölln auf offener Straße erschossen wurde. 3,5 Jahre nach Burak Bektaş. Du wirst mögliche Parallelen zwischen beiden Fällen untersuchen. Aber weil es die letzte Folge ist, wollen wir natürlich auch versuchen, so etwas wie eine Bilanz zu ziehen und nebeneinander zu legen, was wir haben. Beginnen wir mit dem Opfer der Tat. Wie würdest du Burak im Rückblick beschreiben?
Also ich habe Burak ja nie persönlich kennengelernt, sondern über sein Umfeld, seine Familie und seine Freunde. Er stammt aus einem gutbürgerlichen Elternhaus, kleines Reihenhaus in Buko, hat eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht. Und eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, haben ihn mir als einen sehr lebenslustigen, fröhlichen und hilfsbereiten Menschen beschrieben.
Also ich habe Burak als einen sehr vernünftigen jungen Mann kennengelernt, der eigentlich relativ zurückhaltend war und sehr respektvoll, muss man sagen.
Es war jetzt kein fertiger Verkäufer mit Universitätsabschluss, sondern eher ein praktisch orientierter Mensch, der aber durch seine erstmal menschenoffene Art, gerade im Verkaufsbereich, sich sehr gut aufgehoben fand und wir ihn auch dort in der Hinsicht sehr positiv wahrgenommen haben.
Den konntest du ja kaum sehen. So 10 Minuten hoch, 1 Minute runter wieder und dann irgendwie raus, wieder zurück. Willst du was haben, Mama? Soll ich was einkaufen? Immer so, aber.
Mhm. Action.
Action, immer. Immer.
Das alles schließt natürlich nicht aus, dass es ein persönliches Motiv gegeben haben könnte. Etwas wie Eifersucht oder Rache. Das ist ja was, was man bei einem Mord als erstes vermutet.
Das stimmt. Und Burak war ja auch tatsächlich relativ frisch von seiner Freundin getrennt. Ich habe in dieser Serie auch von einem Streit in einer Bar erzählt. Aber gerade persönliche Motive sind natürlich etwas, was die Polizei sehr gut überprüfen kann. Man weiß, wer dabei war und worum es ging. Und in diesem Fall hat die Mordkommission ein persönliches Motiv ausgeschlossen. Und zwar auch aus einem ganz praktischen Grund.
Ganz allein dadurch, dass die Zusammensetzung der Gruppe so zufällig ist. Dass der Weg, den die beschreiben, den die nehmen an diesem Abend, das, was sie tun, dort, wo sie entlang gehen, dort, wo sie letztendlich stehen bleiben, das ist alles so hochgradig zufällig, dass niemand das geplant haben kann aus einem persönlichen Motiv heraus.
Dann bleibt der Ablauf des Tatabends selbst. Wie hat der ausgesehen und was kann man daraus schließen?
Also der Täter ist auf Burak und seine Freunde zugetreten, hat seine Waffe gezogen und ohne ein Wort zu sagen geschossen. Das heißt, es gab da keine Auseinandersetzung vorher, keine Eskalation, wie man es zum Beispiel von Fällen öffentlicher Gewalt wie auf dem Alexanderplatz kennt. Auch da ist also kein direkter Zusammenhang erkennbar.
Wir haben von Menschen gehört, die da ihre Hunde spazieren geführt haben, dass die die Gruppe gesehen haben. Wir haben von Nachbarn gehört, an deren Wohnung die 5 vorbeigegangen sind, die haben sie wahrgenommen, ja, aber niemand hat irgendwie gesagt, dass die jetzt besonders auffällig waren, besonders laut oder irgendwie Unmut hervorgerufen haben.
Als am 20. September 2015 der junge Engländer Luke ebenfalls auf offener Straße erschossen wird, wird noch in der Tatnacht auch die für Burak zuständige Mordkommission informiert.
Ein vollendetes Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in Neukölln, das ist natürlich eine Sache, die uns aufhorchen lässt.
Diesmal gibt es sogar einen Verdächtigen. Noch am selben Abend nimmt die Polizei einen Mann fest, der ganz in der Nähe des Tatortes wohnt. Es ist der 62-jährige Rolf Z. Das Verstörende: Z taucht bereits in Buraks Akten als Verdächtiger auf. Der Besitzer eines Neuköllner Pornokinos hatte die Polizei im Dezember 2013 auf einen seiner Kunden hingewiesen, weil er vermutete, dass dieser der Täter sein könnte. Ich möchte mehr über Lukes Fall und mögliche Parallelen zu dem Mord an Burak erfahren. Doch weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft sind bereit, mit mir darüber zu reden. Mehrmals schreibe ich auf Facebook den Besitzer der Bar an, vor der Luke frühmorgens erschossen wurde. Doch auch dieser antwortet nicht. Schließlich gehe ich an einem Samstagabend einfach vorbei. Das der Rex ist eine Mischung aus Szenekneipe und Galerie. Ab und zu gibt es hier Live-Musik. In der Ecke steht ein großes DJ-Pult. An der Decke dreht sich statt einer Disco-Kugel ein verspiegeltes Vogelhäuschen. Der Kanadier Ryan hat diese Bar vor 2 Jahren eröffnet. Er erzählt mir, dass auch Rolf Z., der nur 2 Häuser weiter wohnt, einige Male in der Bar war.
Also der ist ja mal alleine gekommen erstmals und der war immer gesprächig, entweder mit mir oder hat versucht, dann mit anderen Gästen halt Gespräche anzufangen. Und das war auch ja, eine Art Gesprächigkeit, das fast an Aufdringlichkeit eigentlich gegrenzt hat. Der wollte immer seinen Monolog irgendwie ausführen. Halt immer ja, wahrgenommen werden. Ja, halt wie ein Baby und nicht mit einer Sensibilität für seinen Mitmenschen, sagen wir. Es ging nicht darum, was sie wollten, sondern nur darum, was er wollte.
In der Bar trifft sich ein junges internationales Publikum, viele Künstler und Musiker. Es ist offensichtlich, dass einer wie Rolf Z. hier eigentlich nicht hineinpasst. Eine Woche vor Lukes Tod gibt es Ärger mit ihm.
Der hat nebenbei das Wort Alkoholiker gehört in einem anderen Gespräch, was ich mit einem Freund geführt habe. Und hat irgendwie gedacht, dass es auf ihn bezogen war oder dass wir über ihn geredet haben. Darauf hat er dann aggressiv reagiert, weil der ist aufgestanden, also von seinem Hocker, und kam rüber zu uns und hat seine Faust so hoch gewackelt in der Luft, also vor dem Gesicht von meinem Freund. Und hat ja gesagt so, was hast du mich genannt? Du hast mich Alkoholiker genannt, du Arschloch. Ich werde dich jetzt einen in die Fresse hauen. Und also ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Und wo ich gemerkt habe, dass er nicht zu beruhigen war, dann habe ich ihn halt rausgeschmissen, weil hier gehören keine aggressiven Ausdrücke hin. Ja.
Habt ihr das als bedrohlich empfunden mit ihm in dem Moment?
Eigentlich nicht. Ich glaube, ja, wir haben uns beide als fitter eingestuft als er. In dieser Situation habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass auch wenn es sich steigert, dass ich die Kontrolle über die Situation verliere.
Eine Woche später, in der Nacht zum 20. September, kommt Rolf Z. wieder. Eigentlich will Ryan ihm Hausverbot geben. Aber weil Z sich gleich beim Reinkommen für sein Verhalten entschuldigt, gibt Ryan ihm noch eine letzte Chance.
Das hat er auch verstanden und in der ersten Zeit, wo er hier war, habe ich kein weiteres. Der saß einfach da. Der hat schon versucht, Gespräche mit anderen Leuten anzufangen. Das hat halt nicht so geklappt an dem Abend. Und von diesem Punkt, ja, so wo diese Gespräche nicht mehr geklappt hatten, hat er halt ein paar ja, Aussagen gemacht in die Richtung so, oh, es sind so viele Ausländer hier, wieso kann keiner hier richtig Deutsch sprechen?
Die Gespräche haben nicht geklappt, weil die anderen nicht Deutsch sprachen.
Genau, an dem Abend waren schon ein paar Deutsche hier, aber die meisten waren eher Spanisch oder Englisch sprachende Leute, die halt ein bisschen Deutsch konnten, ja. Aber nicht genug, um ihn zu befriedigen.
Und wie hast du ihn danach wahrgenommen, nachdem er das so gesagt hat, man kann sich mit keinem unterhalten?
Dann also hat seine Laune sich schon geändert. Der ist dann sehr in sich gezogen und hat also von meinem Gespür her schon eine sehr negative Energie ausgestrahlt.
Es ist etwa 4 Uhr, als Rolf Z. schließlich geht. Ob er Luke an diesem Abend vor der Tat in der Bar noch begegnet ist, ist nicht klar. Der junge Engländer kommt erst spät mit einer Freundin von Ryan in die Bar. Er hat sie in einer anderen Kneipe kennengelernt und kommt noch auf einen Absacker mit. Es ist das erste Mal, dass er im Del Rex ist. Als er wieder geht, ist das ungefähr 6.
Und was hast du dann
von der Tat mitbekommen zuerst?
Einfach ein sehr lautes Geräusch. Und erst hat es sich so angehört, als ob ein Tisch hier drin irgendwie zusammengebrochen wäre. Und ich habe mich so umgeschaut. Nee, ist nicht der Fall gewesen. Dann habe ich natürlich meine Aufmerksamkeit auf draußen. Also bin zur Tür gegangen, habe die Tür ein bisschen aufgemacht und so grob rausgeschaut, da was passiert ist. Aber da war komplette Stille irgendwie. War nichts mehr zu merken von dem Geräusch. Dann habe ich einfach gedacht, okay, ja, also wir sind in der Stadt. Manchmal sind halt laute Geräusche einmalig und dann sind weg und okay, ja.
Etwa 10 Minuten später verlässt ein Freund von Ryan die Bar, gemeinsam mit einer Bekannten.
Also keine Minute später, nachdem der rausgegangen ist, ist er wieder reingekommen und hat gemeint, ja, also da liegt eine draußen, der angeschossen wurde. Und der hat auch berichtet, dass der Rolf, weil der kannte ihn schon von hier an dem Abend, da vorgestanden ist, also über den Luke mit der Schrotflinte noch in der Hand. Und ja, dann, während mein Freund sich um Luke gekümmert hatte, hat die Freundin von meinem Freund mit Rolf geredet. Sie hat die Schrotflinte gesehen und hat gemeint, was machst du damit? Und er hat gesagt, ich muss mich ja doch schützen. Ich muss mich schützen. Und dann hat er irgendwie gefragt, wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist doch der andere? Und aus beiden Aussagen, ja, kann man schon viele, also auf vielen Interpretationen kommen. Aber genau, was er damit gemeint hat und wie er das gemeint hat, ist, bleibt allen immer noch unklar. Ja.
Während die Gäste der Bar sich um Luke kümmern, dreht Rolf Z. sich um und geht langsam weg. Zivilpolizisten nehmen ihn am Abend des Tages in der Nähe seiner Wohnung fest.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der Rolf eigentlich doch mit der Schrotflinte hier in den Laden reinkommen wollte und jemand hier erschießen wollte. Ich glaube, also der Luke ist halt zufällig draußen gewesen um diesen Punkt und hat gesehen, dass jemand mit einem Gewehr in den Laden reinkommen wollte. Also ich glaube schon, dass der Luke hat versucht, den Rolf aufzuhalten und dadurch ist er erschossen worden.
Hast du eine Idee, wer der andere sein könnte, den er gemeint hat?
Also, ich glaube, ja, also schon. Also eigentlich glaube ich, dass der mich erschießen wollte, eigentlich, ja.
Warum?
Weil ich bin halt der Typ, der seinen alten Stammkneipe zerstört hat. Irgendwie, ne? Also, der hat mich als Homosexueller an dem Abend zum ersten Mal erlebt. Oder überhaupt eine Ahnung davon bekommen, dass ich halt schwul bin. Und dazu, dass ich so eine, ja, nicht deutsche Ort hier aus seinem ehemaligen Stammkneipe gemacht habe, ja.
Bereits vor diesem Abend hat Rolf Z. gegenüber Ryan erwähnt, dass dies früher mal seine Stammkneipe war. Ein Lokal namens Starkstrom. Anwohner erzählen von einer Rockerkneipe und Drogen. Ein Wirt aus der Gegend sagt, der Name war Programm. Laut Gewerbedatenbank hat das Lokal im Jahr 2005 aufgrund wirtschaftlicher Probleme geschlossen. Anwohner erzählen mir allerdings, dass es auch danach noch betrieben wurde. Der Kontakt zu Rockerkreisen könnte jedenfalls erklären, woher Rolf Z. seine Waffen hatte. Und der Verlauf des Tatabends passt zu einem Gespräch, das ich mit der Kriminalpsychologin Birgitta Sticher geführt habe, noch bevor sie und ich die Einzelheiten des Abends kannten.
Wir haben meistens sogar so, dass es irgendeinen konkreten Auslöser gibt, irgendeine Form von Kränkung, von Zurückweisung, die durchaus banal sein kann. Es wird im Grunde genommen nur etwas angestoßen und eine innere Dynamik wird in Gang gesetzt, die, weil viele dieser Menschen auch in einer abgeschlossenen Wirklichkeit sind, sagen wir fast autistisch, die dann von niemand abgebremst wird, sondern die sich wie eine Selbstverstärkung immer weiter aufschaukelt.
Das heißt, dass Nachbarn diesen Mann als ruhig und freundlich beschreiben, steht so einer Tat nicht entgegen.
Nein, das steht dem nicht entgegen. Ich glaube, wenn wir nochmal auch gerade auf historische Bezüge schauen, wir kennen zum Beispiel im Nationalsozialismus liebevolle Familienväter, die gleichzeitig Massenmörder waren. Aber wenn man für sich selber eine Rechtfertigung hat, warum man in bestimmten Situationen handeln kann, eine Ideologie, die einem im Grunde genommen die Basis für dieses Handeln gibt, dann kann man in der einen Situation freundlich und nett sein und in der anderen zum Mörder werden.
Ich spreche mit jemandem, der Rolf Z. kennt und der in seiner Wohnung war. Er erzählt mir von Nazi-Fahnen, Plakaten, Hitler-Bildern. Eine Nachbarin bestätigt das. Nach allem, was ich recherchieren konnte, ist Rolf Z. aber kein organisierter Nazi. Auch bei Szenekennern ist er nicht bekannt. Was bleibt, sind also die Nazi-Devotionalien, dazu die ausländerfeindlichen Äußerungen aus der Tatnacht, von denen Ryan berichtet hat.
Der hat mich schon akzeptiert, weil erstmals hat er nicht gewusst, dass ich schwul bin. Zweitens hat er ein deutsches Publikum hier halt erlebt, meistens. Und ich glaube, das fand er eine Zeit lang okay. Und wo der halt an diesem Abend dann gesehen hat, dass es halt vielleicht anders ist, wie er es sich gedacht hat, dann vielleicht hat er sich angelogen, betrogen gefühlt, irgendwie. Und hat vielleicht kurz geglaubt, dass er dann ja, die Wahrheit gesehen hat.
Dies alles unter der Voraussetzung, dass Rolf Z. tatsächlich der Schütze ist in diesem Fall. Zeugenaussagen legen das zwar nahe, Rolf Z. selbst schweigt zu dem Vorwurf aber bislang. Zurzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Gleichzeitig prüft die zuständige Mordkommission, ob er als Täter für Buraks Ermordung in Frage kommt. Beweise dafür scheint es bisher nicht zu geben, aber zumindest ein paar Dinge, die dafür sprechen. Da sind zum einen die Parallelen zwischen beiden Taten. In beiden Fällen wird ein junger Mann auf offener Straße erschossen, beide Male in Neukölln. In beiden Fällen gibt es keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Die Polizei hat in Buraks Fall nach einem Täter gesucht, der zwischen 40 und 60 Jahre alt ist. Rolf Z. war zu dieser Zeit 59. Und es gibt die auffällige Ruhe des Täters nach der Tat, die Zeugen in beiden Fällen beschrieben haben.
Als alle auf dem Boden lagen und Zelt uns ins Krankenhaus gerannt ist, stand er noch hier ein paar Sekunden, vielleicht sogar eine Minute, stand er noch hier, hat seine Waffe angeguckt, irgendwas mit seiner Waffe rumgespielt. Nochmal zu uns rüber geguckt, hat sich dann umgedreht, ganz locker weggelaufen.
Innerhalb einer Minute ist er dann so langsam weggelaufen halt, also von dem Tatort. Also der hatte auch keine Eile, der ist nicht weggerannt, der ist einfach so weggelaufen.
Und hattest du den Eindruck, dass er sich auskennt hier in der Gegend?
Anscheinend, wenn er hier in die Richtung läuft, da ist ja alles ruhig und überall Gassen und sich bestimmt ausgekannt hier in der Gegend.
Rolf Z. soll sich in der Gegend des Tatorts ausgekannt haben. Und einer, der ihn kennt, hat mir erzählt, dass er in einem Bordell 2 Kilometer südlich des Tatorts verkehrt haben soll. Die Rodower Straße hätte also auf seinem Heimweg gelegen. Dazu kommt der mögliche fremdenfeindliche Hintergrund bei beiden Taten. In Buraks Fall trifft es eine Gruppe von 5 jungen Männern mit Migrationshintergrund. In Lukes Fall einen jungen Engländer, nachdem sich der mutmaßliche Schütze vorher ausländerfeindlich geäußert haben soll. Das alles passt erstaunlich gut zu einer Theorie, die Birgitta Sticher bereits in meinem ersten Gespräch mit ihr geäußert hat, Monate vor diesem Fall. Damals habe ich sie gefragt, wie man sich den Täter in Buraks Fall vorstellen kann.
Es kann sowohl jemand sein, der psychisch stark gestört ist. Es kann aber auch jemand sein, der sich sozusagen im rechten Milieu beheimatet fühlt. Es kann aber natürlich auch eine Kombination von beidem sein, dass jemand mit einer starken psychischen Störung gleichzeitig sich diese Ideologie, diese ja vielleicht Hassgefühle gegen andere besonders zu eigen gemacht hat und sich unterstützt fühlt durch solche Bewegungen, die im öffentlichen Raum auch zunehmen, also dass rechte Gruppen sich stark machen und andere ausgrenzen.
Auch der Terror- und Amok-Experte Jens Hoffmann hält eine Kombination aus persönlichem Motiv und rechter Ideologie für wahrscheinlich.
Wir sehen in den letzten Jahren das sogenannte Lone-Wolf-Terrorismus oder Lone-Actor, also einsamer Wolf oder einzelner Akteur, der Terrorismus an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, diese Verknüpfung aus einer Ideologie, die austauschbarer ist, als es von außen wirkt, und einem inneren Motiv, wie berühmt zu werden oder, wenn ich dann verzweifelt, depressiv bin, damit vielleicht auch Suizid zu begehen durch eine solche Tat, das hat zugenommen. Und das sehen wir sowohl bei Rechtsextremen als auch bei islamistischen Tätern.
Wobei das offensichtlich Ungeplante beider Taten eher gegen einen klassischen Lone-Wolf-Actor spricht. Die Ideologie könnte vielmehr die Rechtfertigung geliefert haben, sich für eine empfundene Kränkung zu rächen. In Lukes Fall für gescheiterte Gesprächsversuche in einer Bar und das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. In Buraks Fall muss der Auslöser räumlich und zeitlich gar nicht mit den Opfern zusammenhängen. Eine Gruppe fröhlicher junger Männer mit Migrationshintergrund hat für das Gefühl, sich rächen zu müssen, womöglich genügt. Doch auch wenn Rolf Z. nichts mit dem Mord an Burak zu tun haben sollte, er ist zumindest ein Beispiel für das Psychogramm eines Täters, wie es Birgitta Sticher beschreibt.
Wenn man in so eine Psyche versucht, so schwer das überhaupt ist, hineinzugehen, dann sind das häufig Menschen, die den Eindruck haben, dass ihnen massiv Unrecht getan worden ist in ihrer Lebensgeschichte, vermutlich eher sozial isoliert, einsam, vielleicht auch voller Gefühle des zu kurz gekommenen und die sich dann immer mehr in sich zurückziehen. Und in dieser Welt im Kopf werden diese Gefühle von Rache und Hassimpulsen so übermäßig stark, dass sie dann fast zu einer Tat drängen. Und wenn dann noch bestimmte Dinge wie zum Beispiel der Besitz einer Waffe dazukommen und wenn noch vielleicht auch erleichternde Bedingungen, nämlich Hemmimpulse, die durch Alkohol aufgelöst werden, noch taterleichternd hinzukommen, dann kann es sein, dass aus dem, was viele im Kopf und Hassgefühlen haben, auf einmal eine Handlung wird, die so erschreckend ist wie diese.
Das passt, nach allem, was wir wissen, tatsächlich zu Rolf Z. Und du hast es gesagt, es sind zum Teil auch Aussagen, die die Experten gemacht haben, bevor Rolf Z. als Verdächtiger überhaupt bekannt war.
Das stimmt. Und es könnte auch zu einer These passen, die ich mir selbst schon vor diesem zweiten Fall notiert habe. Nämlich ein Einzeltäter, älter und aus der Gegend, einer, der frustriert ist und etwas gegen Ausländer hat. Vielleicht war er früher mal in der rechten Szene aktiv und ist enttäuscht von ihr, weil sie in seinen Augen nichts tut. Aber in jedem Fall hat er sich an diesem Abend gedacht, mir reicht's mit den Ausländern, jetzt mache ich was. Dass die Tat dabei offensichtlich ungeplant ist, spricht dafür, dass er spontan losgegangen ist, allerdings mit der Absicht, jemanden zu töten, denn sonst hätte er seine Waffe nicht mitgenommen.
Angenommen, Rolf Z. war in Buraks Fall nicht der Täter. Wie könnte das Täterprofil ansonsten aussehen?
Also auch wenn er nicht der Täter ist, würde ich das zumindest als ein beispielhaftes Psychogramm des Täters sehen. Denn natürlich kann es in einem Bezirk wie Neukölln in einem Zeitraum von 3 Jahren mehrere Personen geben, die so ticken. Es gibt allerdings noch eine Spur, die zu einem rassistischen Hintergrund passt und der ich sozusagen als letzter Spur in dieser Serie etwas genauer nachgehen möchte. Ausgerechnet zu der Zeit des Mordes sorgt in Berlin ein Text für mediales Aufsehen, der das Szenario des Mordes an Burak im Grunde vorwegnimmt. Am 1. Februar 2012 veröffentlicht eine Gruppe namens Reichsbewegung Neue Gemeinschaft von Philosophen einen Brief mit der Überschrift Ausweisung aus Deutschland auf ihrer Website. In dem 8-seitigen Pamphlet an, Zitat, alle Türken, Muslime und Neger in Deutschland heißt es, wir weisen Sie hiermit unmissverständlich und mit sofortiger Wirkung aus Deutschland aus und fordern Sie auf, Deutschland innerhalb der nächsten 6 Monate zu verlassen. Zitat Ende. Sollte der Aufforderung zum Verlassen des Landes nicht nachgekommen werden, werde diese mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchgesetzt. Ich zitiere nochmal. Sie zwingen uns in diesen Fällen systematisch Haus für Haus, Straße für Straße, Ort für Ort und Stadt für Stadt mit Gewalt gegen Sie vorgehen zu müssen. Wer dann in Städten und Gemeinden, die von Ausländern bereinigt wurden, nochmals angetroffen wird und Widerstand leistet, wird standrechtlich erschossen. Veröffentlicht wurde dieser Brief nicht nur im Internet, wie mir Uli Jentsch vom antifaschistischen Pressearchiv in Berlin erklärt.
Soweit wir das dann rausgekriegt haben, Sind die Briefe schon recht zielgenau an Personen gegangen, die ja zumindest öffentlich wahrnehmbar oder durch ihren Namen oder ähnliches interpretierbar ja irgendwie migrantische Hintergründe haben oder in Vereinen aktiv sind oder Vereine selber, die offensichtlich zur beispielsweise türkischen Gemeinde gehören, islamische Vereine und ähnliches. Aber die Vorgehensweise war auch offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat Sachen gegeben, wo Briefe ohne Porto offensichtlich direkt eingeworfen wurden. Es wurden teilweise nur die Briefe in einer Plastikhülle eingeworfen.
Insgesamt 52 Empfänger zählt die Polizei zwischen Februar und August 2012 in Berlin. Darunter neben einzelnen Personen auch Schulen, Jugend- und Glaubenseinrichtungen.
Und das fanden wir schon auch ziemlich erstaunlich, wie flächendeckend das passiert ist, was dann natürlich die Frage sich stellt, kann das eine Person alleine gemacht haben oder müssen das mehrere gewesen sein? Es hatte ja auch durchaus so einen Kampagnencharakter, das Ganze.
Laut ihrer eigenen Beschreibung versteht sich die neue Gemeinschaft von Philosophen als das, jetzt nochmal wörtlich, letzte schlagkräftige Bataillon des deutschen Volkes. Auf ihrer Website lobt sie die Attentate des Norwegers Anders Breivik und ruft zur Bildung von freien Reichsstreitkräften auf. Kleinen, autonom agierenden, bewaffneten Gruppen, die sich auf den Tag X vorbereiten sollen. Das in dem Brief gestellte Ultimatum ist zwar zum Zeitpunkt des Mordes an Burak noch nicht abgelaufen, trotzdem stellt sich die Frage, ob hier jemand dieser Forderung Nachdruck verleihen wollte. Wollte er vorab umsetzen, was in diesem Brief angekündigt worden ist?
Das passt zu der Idee von Reichsbürgern irgendwie, alle, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dieses Land wieder irgendwie, ja, keine Ahnung, arisch wahrscheinlich zu machen. Und selbst, ne, ich sage jetzt nicht, es war ein Reichsbürger, aber ich sage schon, dass es natürlich bei solchen propagandistischen Geschichten immer auch Leute gibt, die das dann umsetzen wollen.
Anhänger der Reichsbürgerbewegung gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 weiter existiert. Es ist eine aus rechtsextremen Esoterikern und Verschwörungstheoretikern bestehende Szene, die zum Teil eigene, sektenartige Fantasiestaaten gründet. In einer schriftlichen Antwort an die Grünen erklärt Berlins Innensenator Frank Henkel, dass es sich bei der neuen Gemeinschaft von Philosophen um eine Gruppe oder Einzelpersonen handelt, die in einer Mischszene zwischen Holocaustleugnern und den sogenannten kommissarischen Reichsregierungen anzusiedeln sind. Wer genau hinter dieser Gruppe steckt, wird allerdings nie ermittelt.
Man kann nicht nachvollziehen, wer als Person für diese Webseite verantwortlich war. Mein letzter Stand ist, dass es die Webseite zumindest so nicht mehr gibt und auch unter dem Namen keine Aktivitäten mehr waren. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr mir angeguckt.
Wegen des Fahndungsdrucks nimmt die neue Gemeinschaft von Philosophen ihre Website eine Woche vor Buraks Ermordung aus dem Netz. In einem Abschiedsbrief schreiben die Macher: Jetzt ist allerdings euer Einsatz umso mehr gefordert. Legt euch ins Zeug, werdet echte Krieger des Lichts und kämpft für die großartige Idee der Reichsbewegung. Zitat Ende. Ist der Mord also eine Reaktion auf den Fahndungsdruck und das erzwungene Ende der Website? Ich möchte mehr über diese Gruppe erfahren und setze mich mit den Betreibern der Internetseite Sonnenstaatland in Verbindung. Eine Recherchegruppe, die sich satirisch, aber kenntnisreich mit der Reichsbürgerszene beschäftigt. In einem geschlossenen Forum tragen wir unsere Recherchen zusammen. Das Erstaunliche: Von der Öffentlichkeit und den Ermittlungsbehörden offenbar unbemerkt ist die neue Gemeinschaft von Philosophen nach wie vor aktiv. Gemeinsam mit einem Albert-Schweitzer-Kreis aus Südbaden betreibt sie eine Internetseite, verbreitet dort weiterhin ihre Propaganda. Als Autor und Gründer der Philosophen tritt ein Schreiber mit dem Pseudonym Zyren auf, der der eigenen Legende nach in Königsberg wohnt. Gut möglich, dass die Philosophen von unseren Recherchen etwas mitbekommen. Denn kurz nach dem Beginn unserer Nachforschung warnen sie auf ihrer Internetseite. Jeder, der Namen, Adressen, Aufenthaltsorte, Telefonnummern oder Ähnliches von Mitgliedern der neuen Gemeinschaft von Philosophen in irgendeiner Form weitergibt, auch nur andeutungsweise am Telefon nennt oder sonst wie verräterisch gegen uns tätig wird, macht sich des Hochverrats am deutschen Volk schuldig und wird entsprechend hart bestraft. Zitat Ende. Für meine Recherchegruppe steht fest, bei den Philosophen handelt es sich nicht um jene esoterisch angehauchten Spinner der Reichsbürgerszene, die an UFOs und Chemtrails glauben, sondern um knallharte Nazis. Einer aus unserer Recherchegruppe schreibt, der Stil deute auf einen oder nur wenige durchaus begabte Schreiber hin. Er sei froh, dass von denen lange nur sehr wenig zu hören gewesen sei. Denn die hätten aus seiner Sicht eine andere und bösartigere Qualität als ihre übliche Klientel. Sie seien schon nahe bei einem Horst Mahler. Wie gesagt, es muss zwischen dem Autor des Drohbriefs und Buraks Mörder keinen Zusammenhang geben. Aber zumindest als Verstärker in der teils wirren, teils radikalen Reichsbürgerszene könnte so ein Brief wirken. Auch der Berliner Verfassungsschutz warnt in seinem Jahresbericht davor, dass sich isolierte Einzeltäter durch diesen Brief aufgerufen fühlen könnten, aktiv zu werden.
Was da eine große Rolle spielen kann, ist eben die Möglichkeit der Selbstradikalisierung auch durch das Internet. Das heißt, ich kann in einer solchen virtuellen Gemeinschaft, manchmal gibt es natürlich auch reale Gruppen, kann ich mich selbst in die Rolle dieses Kriegers und Rächers und späteren Berühmtseins fantasieren. Und das kann von sehr diffusen Planungen, ich attackiere praktisch jemanden, den ich auf der Straße treffe, bis zu sehr ausgefeilten Planungen gehen. Und nach der Tat findet bei solchen radikalisierten Tätern dann auch immer eine intensive Nachbeschäftigung statt. Wie berichtet die Presse darüber? Und häufig wird dann ein Gefühl von Befriedigung empfunden. Und es kann daraus entstehen auch, das mache ich wieder. Also das sehen wir häufig. Häufig sind dann auch die tatauslösenden Wiederholungszeitpunkte verbunden mit Krisenerleben von dem Tätern.
Jemand aus dem Reichsbürgerspektrum oder Rolf Z., das wären also zwei Varianten eines Täterprofils. Philipp, jetzt am Ende dieser Serie mal persönlich gefragt, was glaubst du steckt hinter dieser Tat?
Also ich glaube, dass es sich tatsächlich in diesem Spektrum bewegt von Persönlichkeitsstörung und rassistischem Motiv, wobei es verschiedene Varianten gibt, was da wie stark im Vordergrund steht. Es kann natürlich auch etwas ganz anderes sein, irgendwas, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
3,5 Jahre ist dieser Mord her. Wie kann dieser Mord noch aufgeklärt werden?
Also zunächst mal muss die Polizei jetzt klären, ob Rolf Z. für den Mord an Burak verantwortlich ist. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil es eben so wenige Spuren und Zeugenaussagen gibt. Wenn Rolf Z. nicht der Täter ist, wird es schwieriger, denn schon vor dieser aktuellen Entwicklung hat die Polizei eigentlich nur noch ermittelt, wenn es neue Hinweise gab.
Die Hinweise, ist mir im Moment nicht klar, woher die noch kommen könnten.
Die Professorin für Polizei und Kriminalpsychologie, Birgitta Sticher.
Also ich glaube, wenn, wäre jetzt der Täter fast der Einzige, der Spuren legen könnte oder irgendwelche Leute aus seinem direkten Umfeld, die noch was mitbekommen.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es geklärt wird.
Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner von der Mordkommission.
Ich will mich jetzt gar nicht auf einzelne Varianten beschränken, wie das denn dann sein wird.
Was mich sehr sorgenvoll stimmt, ist zu sehen, dass die Zeit gegen uns arbeitet.
Der Rechtsanwalt der Familie, Mehmet Daimergüler.
Ja, wir können nicht darauf hoffen, dass wie im NSU-Fall nach 10 Jahren, nach einem gescheiterten Banküberfall, die Sache ans Licht kommt. Das kann nicht sein.
Die Aufklärungsquote für Mord liegt in Deutschland bei 96%, in Berlin etwas niedriger, bei rund 90%. Dass es hoch, bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es immer auch Mordfälle gibt, die nie aufgeklärt werden. Das heißt, vielleicht werden wir nie erfahren, wer Burak erschossen hat. Auf der anderen Seite, als ich vor ziemlich genau einem Jahr angefangen habe, mich mit diesem Fall zu beschäftigen, hätte ich auch nicht gedacht, dass nochmal so eine Dynamik in den Fall kommt, wie zuletzt durch den Tod von Luca. Das heißt, auch 3,5 Jahre nach der Tat kann im Grunde jeden Tag etwas dazu führen, dass Buraks Mörder gefunden wird.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen von Philipp Meinhold. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.